Jetzt ein herzliches Willkommen. Wir haben ja seit etlichen Jahren im Rahmen der Familienfreizeiten begonnen, parallel bei der ersten Familienfreizeit Sommerbibelseminare mit Referenten zu haben zu geistig-wissenschaftlichen Themen, zu naturwissenschaftlich-geistlichen Themen oder auch zu speziellen Bibelthemen. Und ich muss sagen, ich freue mich ganz besonders über unseren Gast, den wir heute in unserer Mitte haben, Dr. Michael Kotsch. Ich freue mich deswegen auch ganz besonders, weil ich mit großer Aufmerksamkeit und Sie vielleicht auch verfolgt habe, die Diskussion in Idea Spectrum. Er hatte ja dort ein Gespräch mit Andreas Malessa über Inspiration der Schrift und ich habe gesagt, ich freue mich, wenn der Mann kommt und den muss ich mir dann unbedingt mal greifen. Michael Kotsch ist nicht zum ersten Mal bei uns in der Mitte, in unserer Mitte. Er war letztes Jahr im Calvinjahr hier und hat am Reformationstag im großen Saal den Gottesdienst gehalten mit einem Lebensbild auch und der Theologie von Jean Calvin, soweit man das in einer Stunde kann. Also ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ein herzliches Willkommen. Dr. Michael Kotsch ist Bibelschullehrer in Brake und Vorsitzender des Bibelbundes und ich glaube, Sie haben auch noch andere Aufgaben und Funktionen. Das wird vielleicht auch jetzt in diesen zwei Stunden deutlich werden. Und er hat sich für heute Nachmittag das Thema vorgenommen, Isaac Newton, der Physiker Gottes, und heute Abend ein Lebensbild von August Hermann Franke. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Nachmittag etwas auch hören dürfen von Isaac Newton. Und du sagst in deinem Wort, dass wir den Glauben der Väter anschauen sollen und ihn nachahmen sollen. Und so können wir geistlichen Gewinn haben, geistlich erbaut werden, kann uns geistlich zugesprochen werden, indem wir auch das anschauen, wie du Brüder und Schwestern geführt hast in früheren Zeiten. Und wir danken dir für Bruder Kotsch, wir danken dir, dass du ihn wohlbehalten hierher gebracht hast. Wir bitten dich für ihn, dass er von dir her sprechen kann und dass wir durch deinen Geist hören und unsere Herzen bewegt werden. Wir bitten dich, dass du diese Stunde in deine Hand nimmst und dass du uns segnest, wie es dir gefällt. Gepriesen seist du. Amen.
Ja, zuvor vielleicht noch ein kleines Wort zu den gerade angekündigten Büchern. Eben dieses Gender Mainstreaming wird ja einigen von Ihnen wahrscheinlich bekannt sein, insbesondere denjenigen, die in dem Bereich der Pädagogik tätig sind oder dort eine Ausbildung gemacht haben. Denn das ist ja die Grundlage der Bundesregierung, auch der EU, für die Geschlechterverhältnisse. Vielleicht wussten Sie noch nicht, dass jedes deutsche Gesetz erst vom Gender-Kompetenzzentrum in Berlin geprüft werden muss, daraufhin, ob es auch gendergemäß ist. Also das heißt, wie stehen Mann und Frau zueinander? Und darum geht es unter anderem in dem Buch. Was ist da der Hintergrund? Inwiefern gibt es da Spannungen zu biblischem Menschen- und Weltbild? Und dann die Sache mit den Weihnachtsbräuchen. Ich fand es sehr spannend, dem nachzugehen. Hatte auch nochmal ein ausführlicheres Buch dazu geschrieben, wo dann noch mehr dieser Bräuche erklärt werden, weil viele dieser Bräuche durchaus christliches Gedankengut aufgreifen, nicht alle. Es gibt natürlich auch diejenigen, die da heidnischen Hintergrund haben, aber bei vielen Bräuchen, man praktiziert sie, ohne zu wissen, was sie eigentlich symbolisieren, was dahinter steht. Und da habe ich mir gedacht, das kann ganz spannend sein. Wobei jetzt wahrscheinlich bei dem warmen Wetter denken noch nicht so viele an Weihnachten. Und da denkt man ja an Schnee, Tannenbäume, Schlittenfahren und so etwas. Aber das kommt höchstwahrscheinlich wieder. Wenn Jesus vorher nicht wiederkommt und das Ende der Welt ist, dann werden wir bald auch wieder mal Weihnachten feiern. Darüber hinaus möchte ich auch, wo es bei Büchern ist, noch kurz darauf hinweisen, dass über August Hermann Franke, den ich ja heute Abend vorstelle und mit großer Begeisterung vorstellen werde, da habe ich ein Buch fertig geschrieben, das wird in diesem Sommer in der Christlichen Verlagsgesellschaft in Dillenburg herauskommen. Es liegt eigentlich schon da, ist sozusagen im Druck, aber noch nicht erhältlich. Falls Sie dann für den nächsten Urlaub was zum Lesen brauchen, würde ich Ihnen das sehr empfehlen, denn es ist wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Person, aber dazu heute Abend ja noch mehr. Falls Sie von mir noch etwas lesen wollen über Isaac Newton, da bin ich dabei am Schreiben, wobei nicht nur über ihn, sondern ein kleiner Sammelband über drei Naturwissenschaftler, die gleichzeitig überzeugte Christen gewesen sind. Und ich finde das eine besondere Herausforderung, weil heute leben wir in einer Welt, in der die Wissenschaft ein sehr hohes Renommee genießt, insbesondere die Naturwissenschaft. Also wenn Naturwissenschaftler eine Aussage machen, dann geht man davon aus, das ist die Wahrheit, das ist objektiv. Und manchmal kommen dabei die Christen und kommen christliche Positionen unter die Räder. Man kümmert sich nicht mehr so darum. Das liest man dann unter anderem in Büchern wie von Richard Dawkins, Der Gotteswahn, oder in seinem neuesten Buch, Die Schöpfungslüge. Und da bezieht er ganz stark Stellung gegen jede Art von Religion und Glaube, insbesondere den christlichen. Und unter anderem ist eines seiner Argumente, es ist doch klar, dass es keinen Gott geben kann, weil die Überzahl der Wissenschaftler, besonders der renommierten Wissenschaftler, glauben nicht an Gott. Das ist dann so ein Argument. Und das hört man dann auch da und dort. Und wenn Sie heute an eine Universität gehen, nach Deutschland, dann werden Sie auch sehen, dass der Großteil der Dozenten mit Gott nicht sehr viel zu tun haben. Manche, die glauben zwar, aber das kommt in den Vorlesungen nicht vor. Die Studenten merken es nicht. Bei manchen ist es sogar, dass sie massiv der Gegenstellung beziehen. Nun, dieses Argument von Richard Dawkins ist gar nicht schwer zu widerlegen. Und dann müsste ich ihn nur fragen, wenn er denn hier wäre, ja und wie war das vor 200 Jahren? Vor 200 Jahren glaubten alle oder der große Teil der Wissenschaftler an Gott, also gab es vor 200 Jahren Gott und heute nicht. Oder wie? Und da merken wir, dass natürlich diese Argumentation, ein großer Teil der Wissenschaftler glaubt entweder an Gott vor 200 Jahren oder glaubt nicht an Gott heute, keinerlei Aussage darüber macht, ob es denn Gott gibt, ob die Bibel wahr ist, ob wir Jesus Christus vertrauen können oder nicht. Aber für viele Menschen, für diejenigen, die keinen Bezug zum Glauben haben, aber auch für diejenigen, die aus gläubigem Elternhaus kommen, die dann an die Universität kommen, die da in Frage gestellt werden, die plausible Theorien dargeboten bekommen, die aber im Gegensatz zu Gott stehen, besteht die Herausforderung, wie kann ich denn gleichzeitig intellektuell arbeiten, vertrauenswürdig arbeiten und dann auch noch überzeugter Christ sein. Und bei vielen ist es dann am Ende, kommt dann so ein Wischiwaschi da heraus. Ich möchte es einmal sagen, der schizophrene Christ, der auf der einen Seite in der Gemeinde sagt, ja, ich glaube, was in der Bibel steht, und dann im Beruf oder im Alltag, naja, so genau kann man das ja auch nicht nehmen. Und die finden wir heute leider relativ häufig. Und das ist schade. Da geht ein Großteil des Glaubens verloren bei solch einer Sache. Und das, was ich herausfordernd finde und dann eben in einer kleinen Biografiesammlung voraussichtlich im nächsten Jahr erscheinen lassen will, und das ist ja auch der Rahmen von Isaac Newton, da wird dann eine Biografie von Isaac Newton mit drin sein, gerade auch der Hintergrund seiner religiösen Auseinandersetzung, auf die ich ja hier auch besonders Wert legen will, und dann auch von Blaise Pascal, und der eben so bekannter französischer Mathematiker, Physiker dieser Zeit, ebenfalls gläubiger Christ, und dann eben von Leibniz, ich habe mir gedacht, habe ich so aus drei Nationen, Leibniz ja in Deutschland, ebenfalls jemand, der zum Beispiel ein ganz ausführliches Buch geschrieben hat, übrigens das einzige, was er abgeschlossen hat, über dies, warum lässt Gott das Leiden zu? Und gute Antworten darauf gibt. Da merken wir damals, ein brillanter Naturwissenschaftler, gleichzeitig intensive Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. Und das ist der Grund, warum ich dieses Thema ausgesucht habe. Wahrscheinlich gibt es einige, die sind einfach so historisch interessiert oder naturwissenschaftlich interessiert und deshalb wollen sie auch gerne etwas über Isaac Newton wissen. Möglicherweise haben sie sich hier auch einfach an der Freizeit angemeldet und nicht nur wegen meinem Vortrag. Ja, aber wäre ja möglich. Und so nehmen Sie den jetzt einfach einmal mit und ich hoffe, dass Sie trotzdem dadurch bereichert werden. Was den Titel meines Vortrags, der Physiker Gottes, angeht, da muss ich ehrlich bekennen, den habe ich nicht erfunden. Den habe ich von einem Buch übernommen, eines von vielen, die ich über Isaac Newton gelesen habe. Harro Häuser, Mathematikprofessor in Karlsruhe, also hier ganz in der Nähe sozusagen, hat dieses Buch im Herder Verlag verfasst und hat ihm den Titel gegeben, Isaac Newton oder die Revolution des Denkens, der Physiker Gottes. Also das Buch ist durchaus interessant zu lesen, auch wenn ich dort nicht bei allem zustimme, was darin zu finden ist, aber es sind viele gerade Aspekte, die in anderen Biografien verhältnismäßig kurz nur wegkommen. Hier von Ivo Schneider habe ich zum Beispiel auch eine, wer nachher noch reinschauen will, Isaac Newton aus Beck'sche Reihe, Große Denker. Da werden mehr die naturwissenschaftlichen Hintergründe ausführlich behandelt. Wer das noch etwas bebilderter und schöner haben will, dem empfehle ich dieses hier, Johannes Wickert, Isaac Newton mit Monographie. Oder auch das hier ist durchaus empfehlenswert. Da gibt es ein Sonderheft von Spektrum der Wissenschaften, Biografie über Isaac Newton. So aus rein christlicher Feder gibt es da im deutschsprachigen Raum, ist mir zumindest nichts in die Hände gefallen, außer so mal kurze Absätze über sein Leben. Bei Isaac Newton haben wir allerdings in besonderer Weise ein Zusammentreffen von Glauben und Naturwissenschaft. Also wenn Sie bei Wikipedia nachschauen oder sonst wo, Isaac Newton gilt als einer der wichtigsten Naturwissenschaftler überhaupt. Also innerhalb der Physik wahrscheinlich der wichtigste Naturwissenschaftler, der bisher gelebt hat. Denn er gilt als der Gründer der Physik überhaupt. Er hat die Grundgesetze der Physik formuliert und entworfen, nach denen zum großen Teil bis heute noch gearbeitet wird. Und gleichzeitig jemand, der sich für den Glauben eingesetzt hat, sich mit dem Glauben auseinandergesetzt hat. Die meisten seiner Biografen weisen darauf hin, dass Isaac Newton wahrscheinlich nur etwa 10 Jahre seines Lebens, wenn man es mal zusammennimmt, sich der naturwissenschaftlichen Forschung gewidmet hat. Wahrscheinlich aber mindestens ebenso viel, wenn nicht noch mehr, der Auseinandersetzung mit theologischen Fragen. Wenn wir heute seine gesammelten Werke anschauen, dann ist es so, dass der überwiegende Teil seiner gesammelten Werke setzen sich mit theologischen Fragen auseinander und nicht mit naturwissenschaftlichen. Wenn Sie heute allerdings eine Vorlesung über die Geschichte der Physik hören an der Universität, dann kommt das meistens nur ganz am Rande oder verschämt in einer Fußnote vor, nicht aber so sehr in der prominenten Stellung, wie sie die für Isaac Newton gehabt hat. Ich werde nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Er hat dann sogar formuliert, dass er die Ideen der Physik, die Gesetze, die er formuliert hat, eigentlich aus dem Studium der Bibel abgeleitet hat, dass das Grundlage seines Denkens gewesen ist. Das ist doch herausfordernd für jemanden, der nicht irgendwer ist. Isaac Newton, geboren 1642, wobei in manchen älteren Biografien steht dann auch 1643, es kommt nicht so drauf an, nun nicht, dass das Datum nicht feststünde, aber manche hatten damals nach dem julianischen, andere nach dem gregorianischen Kalender gerechnet und da gab es dann halt eine gewisse Abweichung, genauso was sein Todesdatum angeht, aber wir bleiben jetzt heute Nachmittag einmal bei 1642 und 1727. Also 1642 geboren, 1727 gestorben. Ganz kurzer Blick da hinein, in was für eine Zeit Isaac Newton geboren ist. In Deutschland tobt zu diesem Zeitpunkt der Dreißigjährige Krieg, schon relativ lange sogar. Der ist ja von 1618 bis 1648, also 1642, Geburt Isaac Newtons, und das erschüttert und bewegt ja ganz Europa. Das ist der große Glaubenskrieg nach der Reformation. Am Anfang geht es noch um evangelisch und katholisch, am Ende geht es nur noch um Machtverhältnisse, insbesondere der Habsburger und des französischen Königs, die dann gegeneinander antreten. Also da große religiöse Auseinandersetzung. In England ist das gerade in der Zeit, in der Oliver Cromwell die Macht übernimmt. Also das heißt, der König, der abgesetzt wird, der König, der hingerichtet wird und Oliver Cromwell, der dann eine religiöse Diktatur einrichtet. Also das beeinflusst England. Gleichzeitig müssen wir daran denken, das ist die Zeit, wo verschiedene Pestwellen Europa überrennen. Also das heißt, viele Menschen, die dort auch sterben. Also eine Zeit politischer, religiöser Verunsicherung. Wie gesagt, der Dreißigjährige Krieg ist ja nicht in England, aber in England bekommt man das auch mit, weil fast alle europäischen Staaten in den Dreißigjährigen Krieg mit eingebunden sind. Also in dieser Zeit wird Isaac Newton geboren, 1642, in Walthrop. Das müssen Sie nicht kennen, das ist eigentlich nur ein kleines Bauerndorf. Unbedeutend. Keiner würde sich heute darum kümmern, es sei denn, man macht eine England-Rundfahrt und interessiert sich für Isaac Newton, dann fährt man da vorbei. Also kleiner Bauernort. Seine Eltern sind auch Landwirte. Sein Vater stirbt kurz nach der Geburt, sodass er dann ein paar Orte entfernt bei einer Großmutter aufwächst. Naja, deshalb, weil seine Mutter dann bald danach heiratet. Denn das war üblich, eine junge Witwe blieb nicht alleine, die hat geheiratet. Sie hat dann einen älteren Pfarrer geheiratet, was insofern eine Rolle spielt, dass der, weil er schon älter war, dann eben einige Jahre später stirbt und danach Isaac Newton von der Großmutter zurück zur Mutter zieht und dort die restliche Zeit seiner Jugend verbringt. Und was da eine Rolle spielt, ist, dass diese ganzen Bücher des Pfarrers bleiben eben im Haushalt und die liest Isaac Newton, setzt sich damit auseinander und das prägt auch sein starkes religiöses Interesse, was er in dieser Zeit hat. Er kann dann auch aus dem Interesse des örtlichen Pfarrers, also nicht dem Pfarrer, dem Mann seiner Mutter, sondern des örtlichen Pfarrers, der sein Talent erkennt, der schickt ihn zur Schule, er lernt dort lesen, schreiben, Latein. Also das war ja damals auch nicht der Normalfall, sondern schon eine Ausnahme. Und danach erwarten die Verwandten und auch die Mutter, dass er den heimischen Hof übernehmen soll. Dieser heimische Hof ist eher eine kleine Landwirtschaft, da ist nicht viel zu holen. Das ist auch alles eher recht ärmlich. Und dann arbeitet er einige Zeit dort, aber das klappt vorne und hinten nicht. Denn hier erfüllt Isaac Newton das typische Bild des zerstreuten Professors, obwohl er es ja noch gar nicht ist. Es wird dann berichtet, dass er bei schwerem Unwetter, die Tiere sind alle draußen, er sollte die einsammeln in den Stall führen, stattdessen sieht man ihn da herumlaufen und springen. Und zwar, er springt einmal gegen den Wind und dann mit dem Wind, um festzustellen, welche Kraft der Wind hat, also diese Unterschiede dann auszurechnen. Oder ein anderes Mal, dann ist er ganz vertieft, auch das Vieh läuft weg, läuft in den Garten von anderen Nachbarbauern und frisst da das Grün und das Gemüse ab. Und währenddessen grübelt er daran, wie man eine Uhr entwerfen kann. Weil damals hatte man ja keine Uhren, wenn hat man Sonnenuhren und wenn keine Sonne da war, dann lief die eben nicht. Und dann baut er mit einfachen Mitteln eine Wasseruhr, eben unabhängig von der Sonne oder anderem, mechanische Uhr. Das heißt, man füllt eine gewisse Menge Wasser rein, das Wasser treibt das an und diese Uhr bleibt hinterher über Jahrzehnte hinweg in seinem Heimatort. Nachdem orientieren sich die Leute, da hat ja keiner eine Armbanduhr. Die meisten Kirchen haben zu dem Zeitpunkt keine Uhr, weil das viel zu aufwendig und teuer ist. Und mit solchen Sachen beschäftigt er sich. Und schließlich ist dann ein Onkel, der das mitbekommt und der sich dann erweichen lässt oder mit der Mutter redet und meint, das würde doch wohl nichts mehr mit dem Isaac Newton als Landwirt. Sie soll ihn doch zur Universität schicken. Es gibt dann auch einige, die ein Stipendium dafür geben. Er bekommt auch ein kirchliches Stipendium. Und so geht er 1661 ans Trinity College nach Cambridge. Dort macht er die Ausbildung. Erstmal gibt es eine Art Grundstudium und das Grundstudium besteht in den 7 freien Künsten. Das kommt vom Mittelalter aus. Da gehören dann alle möglichen Dinge mit da rein, so wie Rhetorik und Geometrie und Rhetorik und Mathematik und all so etwas. Danach setzt er sich, also während dieser Zeit setzt er sich auch intensiv mit Theologie auseinander. Einer seiner Lehrer, ein Herr Barrow, der Mathematik unterrichtet, auch wir könnten sagen so Vorläufer, also Naturwissenschaft, Vorläufer der späteren Naturwissenschaft, der fördert ihn insbesondere und nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, wird er dann als Art Lektor dort aufgenommen. So, wir könnten sagen, so eine Art Vorprofessor wird er an der Universität in Cambridge aufgenommen. Später wird er dann den Lehrstuhl seines Lehrers, den ich jetzt erwähnt habe, den wird er dann übernehmen, weil er selbst, dieser Professor, sich zurückziehen wollte und gemerkt hatte, dass Isaac Newton wahrscheinlich noch begabter gewesen ist als er selbst. Er widmet sich in dieser Zeit jetzt verschiedenen Forschungen, er liest immer sehr viel, er studiert für sich alleine, er liebt nicht so sehr das Studentenleben. Überhaupt in seinem ganzen Leben ist er eher so der Einzelgänger, der tagelang, wochenlang in seinem Labor brüten kann, über seinen Schriften sitzt, aber der mit Menschen wenig zu tun hat. Das ist auch etwas, was ihm immer wieder Probleme macht. Er kann nicht so mit Menschen umgehen, weder mit Kollegen und mit Frauen hat er es schon gar nicht so. Es wird berichtet, allerdings nur ganz am Rande, dass er als junger Mann einmal verlobt gewesen sein soll, sie dann aber doch einen anderen suchte und während des ganzen restlichen Lebens blieb er unverheiratet und hatte, soweit wir wissen, auch nie so eine engere Beziehung zu Frauen gehabt. War wahrscheinlich auch nicht so intensiv verliebt, wissen wir auch nichts davon, sondern seine Liebe war dann die Naturwissenschaft, so könnten wir das sagen. Im Jahr 1665, also erst gerade 4 Jahre in Cambridge, Kommt eine Pestwelle durch England, erreicht auch Cambridge, und die einzige Möglichkeit, die man damals wusste, war, die Universität wird geschlossen, diejenigen, die erkrankt sind, kommen in Quarantäne und die anderen fliehen aufs Land. Und so geht er hier nach Hause, zurück in sein Heimatdorf, und da macht er die ersten Experimente über Optik, Mathematik und Gravitation. Viele und sagen, dass hier der Grundstein gelegt worden ist für seine naturwissenschaftlichen Leistungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Also diese Forschungen muss er von Grund auf selbst entwickeln. Das ist ja etwas, das gab es bis dahin so noch nicht. Es gab ja noch keine Physik als feststehende Naturwissenschaft. Heute sind wir gewohnt, dass man sagt, bei den Naturwissenschaften, das wird doch alles aufgebaut durch Experimente. Macht man ein Experiment, bekommt man ein Ergebnis heraus, das bestätigt die These, die man anfangs hatte oder nicht. Das entsteht ja alles erst in dieser Zeit. Das heißt, viele Ideen, die damals geäußert werden im Bereich der Naturwissenschaft, die kommen eigentlich eher aus der Philosophie. Das heißt, man entwickelt Gedankengebäude über die Natur. Ob sie sich nun so verhält oder nicht, das kümmert den Denker dabei nur wenig. Es geht ja auch schon gar nicht um Anwendung, so wie das eher heute der Fall ist. Also da setzt er sich mit diesen Fragen auseinander. Unter anderem wird berichtet, dass er tagelang in einem dunklen Zimmer ist und dann in die Fensterläden eben kleine Ritze reinsägt, um dann das Licht beobachten zu können. Unter anderem ist es so, dass er da so Vorläufer von Prismen gebraucht und will damit seine These belegen, die er später auch in seinem Buch Optics, also er schreibt dann das erste Buch über Optik der modernen Physik, wo er versucht zu belegen, dass man das Licht aufspalten kann. Das kann man ja mit einem Prisma auch erkennen. Er belegt das dann später auch, denn es gibt damals ganz unterschiedliche Vorstellungen, was Licht überhaupt ist. Also Newton vertritt zu Anfang die Auffassung, dass es eben so kleine Korpuskel sind, also wo man heute sagen würde Photonen, nicht? Also Lichtteilchen, die sich bewegen. Und später kommt dann ja der Gedanke auf, und dass es eben eine Welle ist, und besonders bei den Beugungsversuchen des Lichtes, die Isaac Newton später auch vornimmt, da bestätigt sich ebenfalls dieser Wellencharakter des Lichtes. Heute in der modernen Physik, insbesondere in der Quantenphysik, da nimmt man diese beiden Ideen zusammen und sagt, das Licht ist sowohl Teilchen als auch Welle. Es entspricht je nach Versuchsaufbau einmal dem einen und einmal dem anderen. Also diese Überlegungen stellt er an, macht sich darüber Gedanken, genauso bei der Mathematik. Das wird uns später ebenfalls noch begegnen. Er gilt als einer der Erfinder der Differentialrechnung, Integralrechnung, die wir heute auch kennen, als Grundlage überhaupt für höhere Mathematik. Ich sage als einer, weil hier ist einer der großen Streitpunkte, die im Leben Isaac Newtons auftreten, dass es nämlich einen anderen Wissenschaftler zur selben Zeit gegeben hat in Deutschland, den ich nachher noch erwähne, der dasselbe System ebenfalls entdeckt hat, unabhängig von ihm. Im Jahr 1667 kommt er dann zurück nach Cambridge und wird jetzt Professor für Naturwissenschaft. Er wird das am Trinity College, damals ist die Universität aufgeteilt in verschiedene College, das heißt verschiedene Studienhäuser, in denen die Studenten wohnen und dann gleichzeitig die Vorlesungen besuchen. Man ist meistens sehr viel privat mit den Professoren zusammen. Es müssen auch Studiengelder bezahlt werden, von denen der Professor lebt. Also der Professor lebt jetzt nicht nur von staatlicher Anstellung. Zum Teil ist diese Professur, die er bekommt, aber eine Stiftungsprofessur, also gewisse Gelder bekommt er dafür, die ist von der Kirche. Also das heißt, er muss jetzt auch versprechen, ledig zu sein, zumindest in dieser Phase des Lebens, weil er da ja im Dienste der Kirche steht. Aus dieser Zeit werden dann verschiedene Besonderheiten erwähnt, die wiederum das Bild des zerstreuten Professors vor Augen führen. Also erst einmal, seine Vorlesungen wurden kaum von Studenten besucht. Was man sich auch vorstellen kann, denn er war viel zu viel in seinen Ideen drin und er hatte kein großes pädagogisches Geschick, das weiterzugeben, und interessierte die Studenten eigentlich auch nicht. Die störten mehr oder weniger nur. Also das heißt, wenn er Vorlesungen halten musste, dann hielt er sie auch, aber manchmal war das nur für 2, 3 Studenten. Und wenn die nicht wollten, dann ging er halt gleich wieder zurück in sein Laboratorium, in seine Studierstube, um sich damit auseinanderzusetzen. Es wird auch berichtet, dass er, man aß häufig zusammen, auch in dem Kolleg, und da wird häufig berichtet, dass Isaac Newton nicht auftauchte, und manche der Studenten machten sich dann auch einen Scherz daraus, ihn dann in seiner Studierstube aufzusuchen und sagen, also Herr Professor, kommen Sie, Essenszeit, und dann soll es immer wieder vorgekommen sein, dass er ging dann los mit den Studenten, blieb dann irgendwann mitten im Gang stehen, mal über längere Zeit, machte sich Gedanken, und dann ging es wieder zurück zu seinen Papieren, und dann hat er wieder vergessen, dass es jetzt zu essen gegeben hat. So sei auch seine Kleidung gewesen, nicht? Manchmal vergessen, hier sich richtig anzuziehen, und weil er eben schon so in Gedanken war, häufig Tag und Nacht, wenn ihn eine Idee bewegte, hat er sich da rein verbissen und daran gearbeitet. Da merken wir, das war für die Wissenschaft sicherlich ein großer Gewinn. Für den täglichen Umgang wird der Mann wahrscheinlich nicht so sehr einfach gewesen sein. Und das bezeugen auch einige seiner Kollegen. Unter anderem in dieser Anfangszeit beschäftigt er sich im Bereich der Optik mit der Beobachtung der Planeten und der Sterne. Das war damals ein ganz wichtiger Bereich. Daran wollte man ja die Erkenntnis der Welt festmachen. Wir kennen das vorher, Kepler, Galileo, Galilei, die sich mit der Frage beschäftigen, kreist die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Das waren ja Diskussionen, die schon vor ihm stattgefunden haben. Die greift er unter anderem auch auf, stellt aber fest, dass für seine Sternbeobachtung die richtigen Instrumente fehlen. Und zwar normalerweise werden so Sternbeobachtungen ja entweder mit bloßem Auge und dann mit einem Teleskop durchgeführt. Nun ist allerdings so, wenn man da etwas vergrößern will, dann braucht man eine Linse, mehrere Linsen, und umso mehr Linsen man hat, umso weniger sieht man am Ende. Einfach weil viel Licht geschluckt wird, besonders bei den Körpern im Weltall, die eben nur wenig Licht ausstrahlen. Heute gibt es da verschiedene andere Wege, beispielsweise das Weltraumteleskop Hubble, oder man macht das mit elektromagnetischer Strahlung, die man auffängt. Es gibt da verschiedene Wege, das war damals ja nicht möglich. Aber wo er merkt, wo die Grenzen der Linsenteleskope erreicht sind, dann erfindet er das erste brauchbare Spiegelteleskop. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich das so optisch vorstellen können. Man kann eben auch Vergrößerung dessen erreichen, was man im Himmel beobachtet, nicht nur durch Linsen, sondern durch Spiegel, insbesondere dann durch Hohlspiegel. Und die müssen natürlich erstmal angefertigt werden. Er erfindet das, er stellt das her, und in den nächsten 100, 200 Jahren ist das dann die Norm für die Beobachtung in der Astronomie, also in der Beobachtung der Himmelskörper. Und da merken wir, er ist eben nicht nur ein genialer Denker gewesen, sondern gleichzeitig auch jemand, der handwerklich Dinge umsetzen konnte. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, eine Uhr konstruiert, umgesetzt, und die lief hinterher sogar. Genauso wie hier, ich will die Sterne beobachten, und jetzt schaffe ich mir das Instrumentarium, damit ich sie auch ordentlich beobachten kann. Und insofern konnte er die Sterne genauer beobachten, als das viele seiner Zeitgenossen taten. Diese Idee des Teleskops hängt er gar nicht an die große Glocke. Ja, merken wir, Isaac Newton in dieser Zeit war gar nicht jemand, der sich selbst so groß präsentierte nach außen. Manche Leute können das ja. Auch wenn die Leistung nur gering ist, sie können da eine riesige Geschichte rausmachen und alle schauen drauf, sie müssen sich gut verkaufen können. Das war bei ihm gar nicht. Ihn interessiert das mehr oder weniger gar nicht, was zum Teil auch dazu führte, dass er manche seiner Entdeckungen gar nicht veröffentlichte. Sondern es genügte ihm, dass er sie begriffen hat und verstanden hat. Dass das auch andere interessieren könnte oder dass man da ja sogar noch Reichtum und Ansehen bekommen könnte, das war ihm relativ fremd. Und genauso bei diesem Teleskop, da kommt dann ein Kollege von der Universität in Cambridge zu ihm, sieht dieses Teleskop, lässt sich das erklären, und der kommt von der Royal Society. Die Royal Society ist damals in England wie bis heute der Club, könnten wir sagen, der Zusammenschluss der wichtigsten Gelehrten der englischsprachigen Welt. Das ist so, wie dann später in Deutschland eben die Akademie der Wissenschaften entsteht. Das ist sowas Ähnliches wie da in England, nur das existiert schon vorher. Und die laden ihn ein, und aufgrund seiner Forschung und seiner Arbeit an diesem Spiegelteleskop wird er aufgenommen als Mitglied der Royal Society. Hat jetzt also mit den besten Gelehrten seiner Zeit zu tun. Allerdings ist das auch immer wieder so eine Hassliebe, denn manchmal dann drängen sie ihn, dass er seine neuen Forschungen vorstellen soll. Jetzt sind aber nicht alle immer mit ihm einverstanden. Und hier ist er manchmal so etwas wie eine Mimose. Also das heißt, wenn einer da nicht einverstanden ist, dann ist mehrfach, dass er sich aus der Royal Society zurückgezogen hat, schreibt dann einen Brief, also in der Wissenschaft wird so viel gestritten, er will mit dem Streit nichts zu tun haben, er will nur seinen Forschungen nachgehen, dann sollen die Leute doch machen, er kommt da nicht wieder hin. Und dann muss man ihn wieder überreden, dass er doch jetzt wieder kommt und dass er sich wieder da einsetzt. Und also da auch diese menschlichen Defizite, die in seinem Leben eine Rolle spielen. Er schreibt in diesen Jahren auch eine Abhandlung über die Analysie, also über die Fluxionstheorie, so nennt er das. Dieser Begriff Fluxionstheorie ist uns heute so nicht geläufig. Wir kennen eben eher das als Differentialgleichung und Integralgleichung, aber das ist hier dasselbe, wie er das dann nennt. Er entwickelt die und zwar, um besser seinen Forschungen an der Beobachtung des Lichtes nachgehen zu können. Dass das eben, wie ich vorhin gesagt habe, andere interessieren könnte, gar nicht. Er schreibt das, legt es ab, seinen Dokumenten, und erst Jahrzehnte später kommt das Ganze wieder hervor. Und da führt es eben dann zu einem großen Streit mit Gotthold Wilhelm Leibniz, der das in derselben Zeit in Deutschland erfunden hat. Der allerdings nicht so zurückhaltend ist, sondern der das gleich veröffentlicht. Und einige Jahre später kommt das Newton in die Hände und dann sagt er, der hat von mir abgeschrieben. Das hat er von mir genommen. Und dann interessiert es ihn allerdings nicht so sehr, aber dann kommen Kollegen von der Royal Society, die sehen das als nationale Angelegenheit und sagen, das hat ein Engländer erfunden, jetzt müssen wir doch was gegen die Deutschen machen. Und die drängen ihn dann zu einem sogenannten Prioritätenstreit, also wer hat das zuerst erfunden. Und das geht dann schließlich bis zum Ende, bis Leibniz stirbt. Er stirbt jetzt nicht daran, aber das gibt halt kein Ende. Und dieser Streit geht eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein, wobei die Europäer, die Kontinentaleuropäer, das heißt Franzosen, Schweizer, Deutsche, haben sich dann auf die Seite von Leibniz geschlagen und die Angloamerikaner eben auf die Seite von Isaac Newton. Heutige Forschungsergebnisse sagen, die haben es beide unabhängig voneinander erfunden. Sowas gibt es ja manchmal. Denn der Isaac Newton hat das zwar aufgeschrieben, möglicherweise sogar ein, zwei Jahre vor Leibniz, aber er hat es nur in seiner Studierstube. Kein Mensch wusste davon. Deshalb die ersten Veröffentlichungen, die waren von Leibniz, und dessen Methode hat sich dann später auch durchgesetzt. Das heißt, so wie heute gerechnet wird in der Mathematik, das ist dann auf Leibniz zurückzuführen. Er hat in dieser Zeit Auseinandersetzungen mit der Frage der Planetenbewegungen. Und zwar geht es da um die Frage der Gravitation. Also jedem Physiker und auch jedem, der keiner ist, ist ja klar, was Gravitation ist. Also das heißt, ich nehme irgendwas in die Hand, ich lasse es los und es wird von der Erde angezogen. Das haben natürlich die Menschen zu allen Zeiten beobachtet. So natürlich auch Newton. Nur Newton hat sich nicht damit zufrieden gegeben, sondern wollte das irgendwie fassen, berechnen. Da ist wahrscheinlich die bekannteste Legende aus dem Leben Newtons, stammt aus dieser Zeit. Manchmal in Kinderbüchern zu finden, in zig Bildern abgebildet. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Isaac Newton soll da zu Hause in seinem Garten gesessen haben und während des ganzen Grübelns, da soll vom Apfelbaum ein Apfel gefallen sein, ihn auf den Kopf gefallen, und da soll er die Erleuchtung bekommen haben, wie das nur mit der Gravitation gelaufen sein soll. Also ob das wirklich so stattgefunden hat, das weiß man nicht, aber die Geschichte klingt ganz süß. Und es könnte theoretisch tatsächlich so gewesen sein. Auf jeden Fall ist er derjenige, der die Gravitation das erste Mal beschreibt und auch die genaue Formel angibt, nach der man die Gravitation berechnen kann. Und bis heute ist die Gravitation ja eine ganz geheimnisvolle Kraft. Denn Kräfte, die man von der Zeit damals kannte, das waren Kräfte, die direkt aufeinander wirken. Die Gravitation ist aber eine, die kann man nicht richtig materiell fassen. Also elektrische Energie, die kann man messen und fassen und die spürt man auch. Die Energie, dass wenn ich jetzt etwas bewege, irgendwo gegenschlage, mit dem Hammer meinetwegen, dann kann ich das auch messen. Aber diese Energie kann nur übertragen werden, wenn der Körper, der diese Energie gespeichert hat, auf einen anderen Körper trifft, und dann gibt es eben eine Energieübertragung. Diese Gravitation ist aber, das ist für die Menschen damals eben fast nicht begreifbar, ist eine Energie, die ohne direkte Kontaktaufnahme stattfindet. Und das ja sogar, wenn wir heute davon ausgehen, dass das Weltall in erster Linie Vakuum ist, durch ein Vakuum. Also da ist kein Körper, der Kraft überträgt. Und das, was wir bisher immer kennen, ist, dass ein Körper Kraft überträgt. Da macht man einen Topf warm, ja, die Flammen kommen an den Topf und dann wird der Topf warm, das Essen wird warm. Das ist direkte Körperübertragung. Aber wie kann Energie da sein, ohne dass ein Kontakt von einem Körper zum anderen kommt? Das war damals vollkommen unvorstellbar, vollkommen neu. Und deshalb auch seine Formulierungen, seine Berechnungen der Gravitation war damals eine vollkommen neue Sache. Und die Gravitation ist ja Grundlage physikalischen Denkens auch bis heute. Denn man, also wir kennen Gravitation ja in erster Linie durch die Planeten, da spricht man davon. Nicht? Also hier wird das auf die Erde angezogen oder der Mond wird von der Erde angezogen oder die Erde wird von der Sonne angezogen. Grundsätzlich ist für Isaac Newton, und das weiß man ja bis heute auch, die Gravitation ein Prinzip, ein physikalisches Prinzip. Also alles zieht alles an. Also das heißt, wenn ich jetzt das Buch hier loslasse, dann wird im selben Moment auch die Erde von dem Buch angezogen. Jetzt denken Sie vielleicht, ja, das klingt ja ganz verrückt, ist denn der Michael Kotsch jetzt noch ganz bei Trost, das kann doch gar nicht sein. Doch, das ist physikalisch so und das hat Isaac Newton damals aufgestellt als These und dann auch belegt. Und bis heute ist das Grundlage auch der Physik. Also alles zieht alles an. Nur, und damit haben Sie dann natürlich recht, die Masse des Buches ist im Vergleich zur Masse der Erde klein. Und deshalb ist die Anziehungskraft der Erde auf das Buch relevanter und größer als die der Erde, also in dem Fall, wo das Buch die Erde anzieht. Aber grundsätzlich ist es so, jede Masse zieht jede Masse an. Das geht im Universum so, was dann Newton auch dazu bringt, das sogenannte Drei-Körper-Problem zu lösen. Das hängt mit der Bewegung der Planeten zusammen. Also wenn Sie einmal ausrechnen wollen, wie Gravitation von zwei Himmelskörpern aufeinander wirkt, ist das nur verhältnismäßig einfach. Aber in dem Universum ist es ja so, dass alle Planeten auf alle wirken. Und das ist eigentlich gar nicht berechenbar. Denn es gibt unendlich viele Sterne im Universum und die wirken alle aufeinander und auch auf die Erde. Denn die Erde wird ja nicht nur von der Sonne angezogen, sondern die Erde wird gleichzeitig vom Mond angezogen und vom Mars angezogen und von Alpha Centauri angezogen und von zig anderen Sternen, Planeten. Und jetzt werden ganz viele Kräfte auf die Erde ausgeübt. Deshalb dieses vereinfachte Modell, was jeder von Ihnen in der Schule gelernt hat, da gibt es eben die Sonne und dann die Erde und dann die elliptische Bahn und da wird dann jeweils die Bewegungsenergie und die Gravitationsenergie gleichen sich aus und deshalb gibt es eben eine Ellipse. Das ist eben sehr, sehr, sehr vereinfacht und geschönt, weil in Wirklichkeit ist es nicht so. In Wirklichkeit sind da eben viel mehr Kräfte, die aufeinander einwirken, letztendlich sogar die des Buches, was ich jetzt fallen lasse. Nur, wenn ich es fallen lasse, wird wahrscheinlich die Erde nicht ganz aus dem Gleichgewicht kommen. Also ich kann es ja mal probieren. So. Ja. Aber also von der Idee her, Gravitation wirkt auf alles ein. Und das berechnet er und formuliert das auch. Dann wird er in dieser Zeit 1689 zum Parlamentsmitglied gewählt. Allerdings da taucht er nicht so häufig auf. Das heißt, er hatte auch so keine großen Leistungen. Es ist wahrscheinlich eher eine Ehrenerweisung, die man ihm gegeben hat. Allerdings ist es so, dass händeringend damals die Regierung ihn darum bittet, der Präsident der britischen Münze zu werden. Ja, was ist das? Das ist so eine Art Nationalbank. Und zwar warum? Nicht so sehr, weil er so gute diplomatische Fähigkeiten hat, sondern zum damaligen Zeitpunkt grassierte massenhaft Falschgeld. Und Geld war damals in erster Linie nicht Papiergeld, sondern Metallgeld. Und Isaac Newton war damals in England derjenige, der sich am besten mit Legierungen auskannte. Das hing damit zusammen, dass er sich auch intensiv mit den Vorläufern der Chemie, damals noch im Übergang von der Alchemie zur späteren Chemie, auseinandersetzt. Also Newton hatte auch Experimente durchgeführt, eben Gold herzustellen oder den Stein der Weisen. Wobei wir müssen ja uns vorstellen, damals, da gab es ja das ganze moderne Physik nicht und Mathematik und Chemie, also Mathematik schon, aber Chemie, Physik, Biologie noch nicht in der Weise. Und da wird das alles entwickelt und deshalb probiert er alles aus. Und alles von dem, was er hört, greift er auf und liest das und macht Experimente, um das zu überprüfen. Übrigens, was die Alchemie angeht, es wird gesagt, dass er Monate hinweg dann in seinem Laboratorium alle möglichen kleinen Öfchen mit Tiegeln hatte, wo er alles Mögliche mischte und miteinander verband, um dann eben solche chemischen Experimente durchzuführen. Und im Anschluss daran gab es eine Phase, wo er mit niemandem mehr zu tun haben wollte, wo er plötzlich wirre Briefe schrieb an Freunde und Bekannte, sodass schon einige meinten, er hätte den Verstand verloren. Allerdings heutige Forscher gehen eher davon aus, dass er eben etwas zu viel von den Dämpfen eingeatmet hat im Labor, denn man wusste von deren Wirkung auf den Menschen ja auch noch nichts. Also das heißt, da experimentiert er es da Tag und Nacht und atmet das ein und dann wird ihm berichtet, er hatte Sehstörungen in dieser Zeit, Gedankenausfälle und da kommt eine gewisse persönliche Krise, die gibt sich aber wieder, also es regeneriert sich auch wieder, aber das passiert in dieser Zeit und aufgrund seiner Kenntnisse der Chemie wird er eingesetzt als Präsident der britischen Münze. Diesen Job macht er auch relativ gut. Es wird berichtet, dass er Falschmünzer massenhaft überführte und die dann eben auch ins Gefängnis kam. Dadurch kam dann auch sein Einkommen. Seine Professur in Cambridge legte er nieder, verfasste aber in dieser Zeit einige seiner bedeutendsten naturwissenschaftlichen Werke. Und zwar das bedeutendste ist dann die Principia, also die Prinzipien, die Grundlage der Physik. Dieses Buch wird bis heute immer wieder aufgelegt, ist allerdings nur für Fachleute verstehbar. Also es ist tatsächlich eine Grundlage der modernen Naturwissenschaft, aber sehr, also er gibt sich eben wie als Professor keine Mühe, das pädagogisch zu erklären. Er geht davon aus, wie ja manche Genies, wenn ich das verstehe, dann ist das auch so klar, muss das jeder verstehen. Und deshalb schreibt er das auf und dass eben selbst viele Professoren der damaligen Zeit nicht verstehen, was er da eigentlich berechnet und gemacht hat. Das führt übrigens auch dazu, dass es lange Jahre braucht, bis er denen die Anerkennung bekommt in der akademischen Welt, die ihm eigentlich zusteht. Er veröffentlicht da auch sein Buch über Optik. In dieser Zeit kommt dann auch die Auseinandersetzung mit Leibniz, die ich erwähnt habe, und seine weitere Arbeiten an der Fluxionstheorie, also das heißt der Differentialgleichung. In dieser Zeit wendet er sich auch immer stärker der Theologie zu. Also unter anderem schreibt er ein Buch über die Chronologie der Welt. Es gab im Mittelalter einen englischen Bischof namens Usher und der hatte zurückgerechnet, wann denn die Welt geschaffen worden wäre. Und dann kommt er zu einem gewissen Datum und sagt dann sogar noch, das sei an einem Frühlingsvormittag und so, er wusste das ganz genau. Und Isaac Newton setzt sich auch damit auseinander, nimmt die historischen Schriften, die ihm zugänglich sind, nimmt auch die biblischen Aussagen und stellt eine Alternativrechnung auf und stellt dann fest, dass Usher sich um 500 so und so viele Jahre verrechnet hat. Also das dann so macht er nebenher. Dann schreibt er eine Auslegung des Buches Daniel, wo ihn insbesondere diese Aussagen über die Zukunft, über die Endzeit beschäftigen, diese vier Weltreiche, die bei Daniel beschrieben werden. Und das versucht er dann auf die Weltgeschichte anzuwenden und dann auch nach Möglichkeit noch Kriterien zu finden, welches nun das vierte Weltreich sein kann und wann das zu Ende ist und wann Jesus wiederkommt. Wobei er nennt da kein Datum, im Gegensatz zu manchen anderen, ja, wie der von uns allen geschätzte Bengel als wichtiger Pietist aus Württemberg, der berechnet dann ja tatsächlich ein Datum, auch aufgrund allerdings Auseinandersetzung mit der Offenbarung. Das tut er hier nicht, aber ausführliche Schrift über das Buch Daniel, was jetzt die Endzeitsoffenbarungen angeht. Er hat auch noch verschiedene andere dann Kommentare zu biblischen Schriften geschrieben. Eine Sache, die ihn intensiv beschäftigt und wo man sagen muss, hier ist sicherlich ein theologischer Schwachpunkt seiner Position. Er setzt sich mit der Frage der Trinität auseinander und zeitweilig kommt er zum Ergebnis, nein, Trinität kann nicht stimmen, weil es ihm logisch nicht verständlich erscheint. Logisch scheint ihm das nicht verständlich, also leugnet er das. Später lässt er es mehr auf sich beruhen, interessiert ihn nicht so sehr. Insbesondere kommt diese Auseinandersetzung in dem Zeitpunkt, wo er von dem absoluten Raum sich beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist. Es gibt ja innerhalb der Physik oder der Naturwissenschaft absolute Maßstäbe, so könnte man das sagen, einen absoluten Raum oder eben einen relativen Raum. Also heute geht man eher davon aus, dass es keinen absoluten Raum gibt, nach dem man also alles bemessen kann, sondern dass alles relativ ist. Bis zu Albert Einstein ging man beispielsweise auch davon aus, dass Zeit absolut ist. Und heute geht man davon aus, dass Zeit relativ ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört oder gelesen haben. Das ist ja der Hintergrund. Sie kennen dann solche Gedankenexperimente. Da ist nun ein Astronaut, der fährt mit Lichtgeschwindigkeit ins Weltall hinein und kommt zurück. Und auf der Zwischenzeit ist hier viel, viel mehr Zeit vergangen als bei ihm. Das heißt, er ist dann vielleicht nur ein Jahr gealtert. Hier auf der Erde sind 20 Jahre vergangen. Manche von Ihnen sagen vielleicht, dass der Michael Kotsch, der hat zu viel Star Trek gesehen oder so etwas. Nein, nein, das ist physikalisch beweisbar. Es gibt sogar Versuche, die man gemacht hat in den 60er Jahren, wo man Atomuhren gegeneinander um die Welt, in Flugzeugen installiert hat und gegeneinander dann hat rumfliegen lassen, um dann zu zeigen, dass zwar in minimaler Abweichung, also wenn Sie jetzt jünger werden wollen, hilft das nicht. Also dafür sind diese Abweichungen nicht. Aber generell, wer viel unterwegs ist, altert etwas langsamer. Also, nicht, deshalb geben sie viel auf Reisen. Nur, das ist natürlich so minimal, dass wahrscheinlich der Stress auf der Reise das wieder alles auffrisst. Und dann sind sie doch gesünder, wenn sie zu Hause bleiben. Also von daher, das ist dann so eine, auch eine relative Sache. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, Isaac Newton hat damals die Idee, dass es absolute Dinge geben muss. Und für ihn ist der Raum, also der Weltraum, ist absolut. Und deshalb kann er dann auch Dinge erklären, wie im Alten Testament. Da setzt er sich damit auseinander, dass doch bei dem Josua gesagt wird, Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tale Ayalon. Und wie kann das denn sein, wenn die Erde plötzlich stillsteht? Das geht ja nicht. Und das löst er durch seine Idee mit dem absoluten Raum. Und so geht er auch davon aus, dass die Zeit absolut ist. Und wie begründet er das? Dann sagt er, ja, weil das Ganze, die ganze Welt ist erfüllt von Gott und Gott ist absolut und Gott ist unveränderbar. Der ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also muss die Zeit und der Raum absolut sein. Und da merkt man an ganz vielen seiner Überlegungen, da kommt eben Theologie mit hinein. Also das hat er sich nicht nur damit Bibellesen beschäftigt und damit Naturwissenschaft, sondern hat die Prinzipien, jetzt geht er davon aus, es gibt einen absoluten Gott. Es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat. So begründet er ausführlich in seinen Werken, fast jedem seiner Werke, kommt erstmal eine lange Einleitung davon, die er nicht hätte machen müssen, aber die er da hineinnimmt, wo er erst einmal sagt, seine Forschungen sollen dazu dienen, um Gott besser verstehen zu können, das Handeln Gottes. Er geht davon aus, es muss formulierbare Naturgesetze geben, weil Gott doch ein Gott ist, der Weisheit, des Verständnisses, der Logik, der Zuverlässigkeit. Also das heißt, er macht Bibelarbeiten, stellt die Eigenschaften Gottes fest und sagt, wenn das wirklich gilt, dann muss es auch für diese oder jenen Zusammenhang ein festes Naturgesetz geben, was man erforschen kann. Also auch, also da gibt es einen direkten Zusammenhang, den er dann auch in seine Werke mit hineinnimmt. Und er sagt auch mehrfach, dass die Absicht seiner Forschung, die sei zur Stärkung des christlichen Glaubens. Also damals der Erzbischof von Canterbury, der damals sehr stark in England mit den Deisten zu kämpfen hat, also das heißt denjenigen, die eigentlich Gott leugnen, Gott ist höchstens noch ganz am Anfang der Schöpfung da, aber dann hat er sich zurückgezogen, der wendet sich damals auch an Newton und Newton verfasst dann ein Büchlein, wo er seine naturwissenschaftlichen Ideen als Beweis für die Existenz Gottes und die Wahrheit der Bibel aufnimmt. Also auch hier wird er direkt mit hineingezogen. Wenn wir auch sonst noch sehen, wo er theologisch sich engagiert, in seiner Zeit in Cambridge, wenn er sich auch wenig für Menschen interessiert, er kauft immer wieder Bibeln und verschenkt sie an andere Forscherkollegen und Studenten. Also auch da, wo man merkt, er setzt sich damit auseinander, das interessiert ihn, auch wenn er da diese menschlichen Qualitäten nicht hat. Also auch da im täglichen Leben spielt diese Sache des Glaubens durchaus eine Rolle. Dann ging Ende seines Lebens, er wird Präsident der Royal Society und wird dann auch geadelt von der englischen Königin und damit ist er der erste Wissenschaftler, der überhaupt einen Adelstitel bekommen hat. Er wird dann auch in der Westminster Chapel, wo normalerweise ja nur Könige, Adlige, sowas beerdigt werden, wird er schließlich beerdigt. Bis heute kann man da sein Grab mal sehen. In der Zwischenzeit, also bis Mitte der 80er Jahre, war auch die 1-Pfund-Note in England. Da war dann der Isaac Newton mit Bild drauf, hat unzählige Sondermarken, was weiß ich noch alles. Also man merkt, dass da dass seine Bedeutung in der Öffentlichkeit durchaus erkannt und aufgenommen worden ist. Also, Isaac Newton stirbt dann 1727, als er beerdigt wird. Da gibt es einen riesigen Umzug, wie er sonst eigentlich nur bei Königen üblich gewesen war, weil zum Ende seines Lebens, da hatte sehr viele der Naturwissenschaftler zwischenzeitlich die Bedeutung seiner Forschung erkannt und auch honoriert und aufgenommen. Und das hat sich dann eben auch da niedergeschlagen. Wenn wir auf das Leben zurückschauen, dann müssen wir sagen, eine schwierige Person, menschlich gesehen, intellektuell gesehen eine vollkommene Ausnahmeerscheinung, denn man kann das ja nicht mit heutigen Wissenschaftlern vergleichen, die arbeiten ja schon alle mit einem Instrumentarium, was vorliegt, mit Ergebnissen, die vorliegen. Als Isaac Newton dort angefangen hat, er musste erstmal das ganze Instrumentarium schaffen. Und zwar, das heißt Instrumentarium sowohl von den Geräten, wie misst man denn überhaupt Kraft? Wie kann man eben die Sterne richtig beobachten? Bis dahin, dass erstmal Größenordnungen definiert werden müssen. also als mathematische bzw. als physikalische Konstanten. Und dass er dann noch die grundlegenden Gesetze der Physik formuliert, die zu einem großen Teil absolute Gültigkeit hatten bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden manche dieser Überzeugungen durch die Relativitätstheorie etwas, ich will nicht sagen über Bord geworfen, aber eingeschränkt oder ergänzt, so müsste man es am besten sagen. Aber bis dahin, das heißt über gut 200 Jahre hinweg, war er derjenige, der das gesamte physikalische Forschen und Denken bestimmt hat. Und das, was hoffentlich deutlich geworden ist, also neben dieser menschlich problematischen Persönlichkeit, jemand, der in besonderer Weise begabt gewesen ist von Gott in naturwissenschaftlicher Forschung und jemand, der gleichzeitig diese enge Bindung an den Glauben von Jugend auf bekommen hat, durch die Bücher seines Stiefvaters, später durch eigene Auseinandersetzung und das auch beibehalten hat, sich da nicht schämte, dazu Stellung zu beziehen, sich dann auch intensiv damit auseinandersetzte und das eben nicht nebeneinander praktizierte. Und ich glaube, das ist gerade die Herausforderung für Menschen, die heute im Bereich der Wissenschaft tätig sind, sondern das miteinander verband. Also nicht sozusagen, ach, das eine ist ja Theologie und das andere ist Naturwissenschaft, als ob das zwei vollkommen verschiedene Dinge seien, sondern zu sagen, ist doch die eine Welt, in der wir leben. Und in dieser einen Welt, entweder ist Gott da real und der Glaube stimmt, oder wir brauchen ihn gar nicht. So wäre das eher. Also das gehört zusammen, das kann man nicht voneinander trennen. Das würde hier Isaac Newton eher sagen. Und er hat auch keine Probleme damit. Wobei er zu seinem Zeitpunkt damit schon nicht mehr das Ideal des Naturwissenschaftlers erfüllt. Die meisten Naturwissenschaftler seiner Zeit gehen eher davon aus, wie ein Descartes, eben ich denke, also bin ich. Das also allein das rationale Denken, losgelöst von religiösen Autoritäten, das ist Maßstab der Zukunft. Und das ist bei Isaac Newton nicht so. Und ich glaube, das kann ja auch eine Herausforderung, wie gesagt, bis heute sein. Wir können biblische Aussagen akzeptieren, Gottes Aussagen akzeptieren und trotzdem zuverlässig Naturwissenschaft betreiben. Nicht wie Richard Dawkins es meint, nur derjenige, der Gott leugnet, der ist der zuverlässige und vertrauenswürdige und stringente Naturwissenschaftler. Ich glaube, dass man das durchaus zusammen sehen kann. Ja, jetzt an dieser Stelle möchte ich gerne die Möglichkeit lassen für Ergänzungen. Wahrscheinlich der eine oder andere hat ja auch schon was von Isaac Newton gehört, gelesen oder auch für Rückfragen, wo Sie etwas noch genauer interessiert aus seinem Leben, seinen Leistungen, seinen theologischen Konzepten. Ich lasse die Bücher übrigens hier auch liegen, da können Sie gerne nachher noch ein bisschen drin blättern. Wenn Sie eine vollständige Literaturliste haben wollen, können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, dann kann ich Ihnen da noch mehr zuschicken. Das ist jetzt bloß eine Auswahl hier gewesen.
Ja, das machen wir so, dass ich mit dem Mikrofon zu Ihnen komme, damit wir die Frage auch alle verstehen. Gibt es Rückfragen, Ergänzungen? Also mich würde noch mal interessieren, war er jetzt verheiratet? Er hatte eine Phase, da durfte er nicht heiraten, aber war er später verheiratet und hatte Kinder?
Das lässt sich ganz einfach beantworten, nein. Wobei ich muss auch sagen, wahrscheinlich war es besser so, denn ich würde die Frau nicht beneiden, wenn er geheiratet hätte.
Ja. Okay, noch eine zweite Frage. Wie hat er dann die naturwissenschaftlichen Berichte, also Schöpfungsbericht und so weiter, was für ein Verständnis hat er dann gehabt? Waren das für ihn unumstößliche Tatsachen? Ist Gottes Wort unfehlbar, auch in diesen Aussagen? Es klang ja an mit dem Raum, genau. Zeit, Gedanken, aber wie stand er zur Inspiration der Schrift?
Das würde natürlich manche heutige Wissenschaftler grausen dabei, aber er ging davon aus, dass es wortwörtlich gültig. Was unter anderem sich ja dann niederschlug, dass er wirklich davon ausging, wenn ich die Bibel intensiv studiere, dann kann ich auch sogar den Zeitpunkt der Schöpfung berechnen. Also das war für ihn ganz klar, die Bibel ist da zuverlässig. Er ist dann zum anderen Ergebnis gekommen als eben dieser englische Bischof einige Jahrhunderte vor ihm. Aber er ging davon aus, ja, genau so steht das da. Allerdings, und das kommt dann natürlich gerade bei solchen Prophetien wie bei Daniel, war er sich bewusst, dass manche Dinge gerade in der Prophetie auch symbolisch zu verstehen seien, wie bei den Tieren, die da erwähnt sind. Und das versteht er dann auch als symbolisch. Aber sonst bei diesen Aussagen, was Schöpfung, Sintflut davon aus, da ging er davon aus, dass es historisch wirklich so passiert, wie es da steht. Und das kann man auch in seinen Schriften nachlesen. Unter anderem dieser Chronologie der Weltgeschichte, da kommt so etwas mit vor, aber auch in einigen Büchern, wo er sich dann speziell mit der Genesis auseinandersetzt. Also da ging er davon aus, das ist wirkliche Autorität. Und jetzt würden manche vielleicht sagen, naja, das war ja früher selbstverständlich. Aber nein, auch zur Zeit von Isaac Newton war das schon nicht mehr selbstverständlich. Wir sind ja jetzt nicht im Mittelalter, sondern wir sind schon in der Neuzeit. Also da sind viele seiner Forschungen, die das eben nicht so sehen. sondern zur ähnlichen Zeit Spinoza, beispielsweise in den Niederlanden, der dann ein Buch schreibt über die Widersprüche in den fünf Büchern Mose, warum die fünf Bücher Mose nicht von Mose sein können und warum sie unzuverlässig sind. Also es gibt durchaus auch andere Denker in ähnlicher Zeit, die sich ganz anders positionieren, kritisch dazu Stellung nehmen.
Ja, jetzt die Chance für Sie, Isaac Newton, ja.
Ich kann mir nicht erklären, wie er Wunder sich gedacht hat. Meinetwegen, dass die Sonne stillstand, wie Sie das erwähnten. Andere Wunder und so, die kann man doch gar nicht wissenschaftlich erklären.
Mhm. Ja, das ist richtig. Es ging auch nicht so sehr darum, dass er... Es ging eben nicht so sehr darum, dass er diese Wunder an sich erklären wollte, sondern er wollte nur sagen, wenn Gott ein Wunder tut, dann können wir, also dann ist die Frage war ja, wenn jetzt plötzlich die Erde angehalten wird, dann würde auch alles hier durcheinander fliegen. So. Und jetzt versucht er physikalisch zu erklären, wie Gott die Erde anhalten kann, also das heißt, es ist immer noch ein Wunder, das passiert nicht so, und wie diese katastrophalen Auswirkungen eben nicht stattfinden würden. Also das ist mehr sein Ansatz. Er versucht gegenüber den Kritikern der damaligen Zeit, die sagen, diese Wunder, das würde doch gar nicht gehen, selbst wenn Gott das macht, weil da Naturgesetze dagegen sprechen. Da versucht er zu sagen, natürlich braucht das Eingreifen Gottes. Also er ist ja eben nicht einer der Deisten, die sagen, Gott hat nur am Anfang geschaffen und dann lief die Erde wie ein Uhrwerk ab. Diese Auffassung vertritt er eher nicht, sondern er geht auch davon aus, dass Gott übernatürlich in diese Welt eingegriffen hat durch Wunder. Aber in der Diskussion um die Wahrheit der Bibel haben damals viele die Auffassung gehabt, diese Wunder können ja gar nicht stattgefunden haben, weil sie den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen generell widersprechen. Und da sagt er, nein, es wäre schon möglich. Und dann versucht er das aufzuzeigen. Also wie gesagt, die Wunder sind für ihn nicht Ergebnis der Naturgesetze, aber er will zeigen, dass sie durchaus denkbar sind, auch für einen Naturwissenschaftler. Genau, dazu gehört der Glaube, ja. Und das ist für ihn auch ganz klar, deshalb diese Aussagen der Bibel versucht er dann ja nicht zu beweisen, sondern für ihn war es so, dass die ja sogar Grundlage seines naturwissenschaftlichen Forschens gewesen sind. Wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, es gibt feste Naturgesetze, zum Beispiel die Gravitation ist nicht willkürlich. Man könnte ja auch sagen, die könnte ja einmal da sein, einmal weniger, einmal stärker, einmal schwächer, wer weiß das schon. Aber jetzt ging er davon aus, theologisch, es gibt einen Gott, der feste Gesetze formuliert oder bei der Beobachtung der Sterne. Da ging er von der Aussage der Genesis aus, die Sterne sollen dafür da sein, sagt Gott ja, um Zeichen, Zeiten und Stunden zu geben. Also muss damit eine gewisse Regelmäßigkeit verbunden sein. Also ist das die Grundlage, dass wir diese Regelmäßigkeit auch berechnen können. Denn Gott hat sie bewusst geschaffen, damit wir diese Dinge auch darin erkennen können. Also das heißt, er nimmt die Aussagen der Bibel als Grundlage seines Weltbildes und versucht dann innerhalb dieses Weltbildes genauer zu berechnen mit den Mitteln des Nachdenkens und der Naturwissenschaft, wie das zusammenhängt. Aber die Wunder eben natürlich.
Ja, Sie wollen gleich nochmal, hä?
Ja, aber Gott sagt ja in seinem Wort, dem Klugen und Weisen ist es verborgen und Gott ist Gedanken höher sind als unsere. Also er ist gar nicht irgendwie zu berechnen.
Mhm.
Deswegen, das hat er nicht gelesen, oder?
Ja.
Da kann man ja doch nicht ran.
Ja und nein. Ich glaube, diese Bibelaussagen wenden sich nicht gegen den frommen Naturwissenschaftler, sondern von den Menschen, der seinen Verstand losgelöst von Gott betrachtet. Denn wenn wir zum Beispiel die Sprüche sehen, das Buch der Sprüche ist das, was am häufigsten über Weisheit und Wissen spricht. Und da wird Weisheit sehr hoch gelobt. Und danach sollen wir suchen und streben. Das, was in der Bibel abgelehnt wird, ist die von Gott losgelöste Weisheit, das von Gott losgelöste Wissen. Sondern der, der sich mit seinem Wissen Gott unterstellt, der kann mit seinem Verstand sehr wohl viel von Gott erkennen. Und deshalb, das finden wir auch gerade in der Bibel. Denn auch wenn wir zum Beispiel im 1. Korinther 1 lesen, die Weisheit dieser Welt, steht da, ist Torheit bei Gott. Aber nicht Weisheit generell, sondern die Weisheit, die sich von Gott loslöst, die wir bei Adam und Eva haben, die sagt, ich will sein wie Gott. Und wenn ich mich vollkommen loslöse, dann kommen solche Aussagen, wie wir sie in den letzten Jahren häufiger von führenden Gentechnologen gehört haben. Die haben gesagt, wir sind besser als Gott. Gibt es einige führende amerikanische Gentechnologen, die so etwas gesagt haben. Da muss man sagen, das ist dann lächerlich, das ist Überheblichkeit. Und gegen die stellt sich die Bibel, wo sie sagt, eben ich mache diese Weisheit zur Torheit und die können mich nicht erkennen. Wenn ich mich aber erst einmal Gott unterstelle, dann kann ich sehr wohl mit meinem Verstand sehr viel erkennen, verstehen. Das ist hier unter anderem die Weisheit Salomos, die uns vor Augen geführt wird. Das ist hier nicht nur eine direkte Offenbarung, sondern wenn wir dann sehen, er konnte dann Rätselsprüche formulieren und wie kein anderer diese Rätsel lösen. Das hing nicht nur mit Inspiration zusammen, sondern der war so klug, so weise in Form von Verständnis von Gott gegeben, aber natürlich auch mit eigenem Nachdenken verbunden. Und das finden wir bei verschiedenen anderen Personen in der Bibel immer wieder, wo dann das eigene Verständnis, wenn es losgelöst ist von Gott, nehmen wir Paulus. Als Paulus ungläubig war, war er auch klug. Er hat studiert, Pharisäer, bei den Pharisäern, lesen wir ja. Das heißt, er hat viele Texttechniken des Alten Testaments auswendig gekonnt, er hat viele Interpretationen auswendig gekonnt und trotzdem hat er die Wahrheit Gottes nicht erkannt. Derselbe Paulus begegnet Jesus Christus und jetzt gebraucht Gott seinen Verstand und seine Weisheit, aber unter einer anderen Voraussetzung. Also das heißt, wir müssen als Christen nicht unseren Verstand abschreiben oder wegfallen lassen, sondern wir müssen ihn einfach Gott unterstellen. Und wenn wir ihn unterstellen, dann kann er ihn gebrauchen, dann können wir die Welt auch noch viel besser verstehen, begreifen. Das ist das, was, glaube ich, jeder tut in jedem Bereich der Wissenschaft und was auch jeder, der Nichtwissenschaftler ist, tun sollte im Alltagsleben. Wir beten, wir unterstellen uns Gott und seinen Prinzipien, aber dann müssen wir sehr wohl auch noch weiter überlegen, wie wir zum Beispiel unser Haus bauen, wie wir die Erziehung richtig machen, wie wir das Auto reparieren, wie wir im Beruf richtig entscheiden. Aber wir gehen als Christen davon aus, wir sind dann unter der Führung Gottes. Und deshalb, Weisheit ist nicht generell schlecht, die wird in der Bibel immer gelobt, Weisheit. Aber da steht ja auch in den Sprüchen, der Weisheit Anfang ist die Furcht Gottes. Und hier geht es eben um den Anfang. Wenn ich mich am Anfang Gott unterstelle, mich von ihm bestimmen lasse, dann kann ich mit menschlicher Weisheit sehr viel erreichen. Jesus sagt ja, sei klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Also wir sollen klüger sein als die Kinder dieser Welt, fordert er da auf. Und von daher, das ist, glaube ich, das Verhältnis zueinander. Und ich meine das durchaus bei Isaac Newton wiederzufinden, dass er da sich Gott unterstellt, aber indem er eben auch die Prinzipien und die Aussagen Gottes akzeptiert und sagt, das ist die Grundlage und die dann anwendet auf seinen Forschungsbereich.
Ja, die Schrift spricht ja von alten, verfinsterten Denken und vom neuen Denken. Und er meint eben das neue Denken. Und natürlich dieses Wort sagt unter anderem auch, ich kann nicht alles denkerisch erkennen. Dem sind Grenzen gesetzt, aber manches eben schon. Ja. Ja, ich denke, wir schließen hier ab. Der Grill brummt ja schon richtig. Du, unbedingt noch, diese Frage muss noch sein, ja? Also komm, dafür nehmen wir uns Zeit und dann beten wir noch und dann gucken wir mal Richtung Abendessen. Das heißt, ein paar Minuten sind dann noch.
Gibt es dann bei Isaac Newton so etwas wie ein Bekehrungserlebnis und auch so etwas wie drüber, wie hat er seinen Glauben persönlich gelebt? Denn so wie es jetzt aus dem Vortrag kam, könnte man auch sagen, er hat einfach nur angenommen, es gibt Gott, entsprechend gearbeitet, aber gibt es da irgendetwas auch im persönlichen Leben?
Ja, im persönlichen Leben ja. Wir wissen, dass er intensiv die Bibel studiert hat, das ist ja eine Grundlage christlichen Lebens, dass er auch Gebetsleben gepflegt hat. Ich habe darauf hingewiesen, dass er persönlich anderen Leuten Bibeln schenkte, damit sie die studierten. In dem Bereich sehen wir das. Aber wir müssen sehen, also Isaac Newton war kein Pfarrer, war also kein Prediger, hat sich in dieser Hinsicht nicht eingesetzt. Das war auch nicht sein Job gewesen. Aber die Hinweise, die wir haben in seinen eigenen Schriften, in Briefen, war, dass da durchaus eine persönliche Frömmigkeit da gewesen ist. Von einer Bekehrung wissen wir nicht. Was allerdings für die meisten Menschen der Kirchengeschichte gilt, weil die Leute es früher nicht immer für nötig erachtet haben, sowas aufzuschreiben, das ist dann erst in noch neuerer Zeit. Also Bekehrungsgeschichten wurden eigentlich aufgeschrieben von den meisten Menschen erst so ab dem 17. Jahrhundert. Und da, also zuerst fing das an, im Bereich des Pietismus hat man das sehr stark getan, weshalb uns von den meisten Menschen, selbst bei Luther, bis heute streiten die Theologen, wann hat Luther seine Bekehrung gehabt? Und wir wissen es nicht. Bei Calvin wissen wir nicht, wann er die Bekehrung gehabt hat. Bei den frühen Täufern wissen wir es nicht, weil einfach die Leute haben das nicht aufgeschrieben, sondern sie haben das erlebt. Sie haben erlebt eine Berührung mit Gott. Das war nicht immer genau von ihnen datiert worden, aber das ist da eine persönliche Beziehung zu Gott. Also dass es jetzt nicht nur akademisch war bei den Deisten. Darauf deutet, ich würde sagen, sowohl dieses Verhalten, dieses intensive Studium der Bibel, dieses Weitergeben der Bibel, das Gebetsleben, dieser Bezug auf das eigene Leben von den Aussagen Gottes, würde ich schon sagen. Aber wie gesagt, er ist kein Prediger, Pfarrer, wenn wir da jemanden suchen, der sich da ganz stark für eingesetzt hat, das wird heute Abend bei August Hermann Franke sein, da haben wir das dann ganz deutlich, weil er gehört ja zum Pietismus, einer der Väter des Pietismus, der dann diese Bekehrung ganz deutlich erlebt und dessen Leben dann noch viel stärker im Alltag davon gekennzeichnet ist. Aber hier habe ich versucht auch zu zeigen, Isaac Newton ist eben der Naturwissenschaftler durch und durch, aber, und das war ja meine Blickrichtung, ein Naturwissenschaftler, der lebenslang daran festhielt, die Bibel ist wahr, Gott gibt es und der auch, so wie er ausdrückt, eine Beziehung zu Gott gehabt hat. Aber eben Theologe war er nicht. Ne? Also deshalb jetzt finden wir da keine, also er hat zwar theologische Werke geschrieben, aber er ist jetzt nicht Pfarrer gewesen, hat nicht ein Missionar oder so etwas, sondern eben Naturwissenschaftler, aber das war eben auch sein Job. Ja, wer noch Fragen hat, der kann ja gerne gleich auf mich zukommen. Es freut mich sowieso. Diesen Abend werden wir ja noch voraussichtlich etwas weiter miteinander genießen, noch nachher mit einer anderen Biografie. Und wer dann Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Ich freue mich, noch einige von Ihnen kennenzulernen und dann möglicherweise das ein oder andere noch zu klären. Schauen Sie nach den Büchern, wenn Sie noch was zum Lesen brauchen für die Freizeit hier. Hier vorne können Sie auch nach einigen dieser Bücher schauen, die über Isaac Newton sind. Die sind allerdings nicht zum Mitnehmen, die sind nur zum Einschauen.
Beten Sie noch mit uns?
Gerne. Ja, ich bete dann an dieser Stelle gerne noch mit Ihnen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir durch dein Wort wissen dürfen, dass du derjenige bist, der diese Welt geschaffen hat. Dass du derjenige bist, der auch ihre Gesetze bestimmt hat und der vieles in die Natur hineingelegt hat, was alle Wissenschaftler bis heute noch nicht erkannt und erforscht haben. Ich finde es immer wieder begeisternd, wenn ich über die Zusammenhänge der Biologie, der Chemie, der Physik nachdenke, sie kennenlerne, wie genau du alles aufeinander abgestimmt hast. So wie wir das als Menschen nie überlegen und erfinden können, wo es uns sogar schwerfällt, das nur nachzuvollziehen und zu verstehen. Und danke daran, dass du uns etwas von der Größe deines Wesens, deiner Schöpfung zeigst, wenn wir sie genau erforschen und anschauen. Danke, dass es auch nicht so ist, wie uns manche Menschen heute einreden wollen, dass derjenige, der klug ist und der Wissenschaftler ist, nicht glauben kann oder darf oder dass das ein Widerspruch sei, sondern dass wir an Personen wie einem Isaac Newton sehen, dass wir sehr wohl an dir festhalten können, an der Wahrheit deines Wortes festhalten können und trotzdem die Welt erforschen und verstehen, so wie du sie gemacht hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns da Mut machst für unseren Alltag, dass wir auch da Menschen, denen wir begegnen im Berufsleben oder im Privatleben, dass wir ihnen mit voller Überzeugung und mit Mut und ohne Scham bekennen können, woran wir glauben, woran wir festhalten, ohne unseren Verstand an der Garderobe abgeben zu müssen. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch durch diesen Abend begleitest, unsere Gedanken und Gespräche führst, sodass wir austauschen können, uns gegenseitig ermutigen, erbauen und Kraft sammeln für alle Herausforderungen unseres Alltags. Amen.